wenn jeder sozusagen dahinter käme, dass, wie wichtig das ist, ich glaube, wir hätten eine ganz andere Gesellschaft, wir hätten ganz andere Umgangsformen, wie wir miteinander umgehen, wir hätten eine ganz andere Wirtschaftsweise, wir hätten ein ganz anderes Schulsystem, wir hätten ein anderes Rechtssystem. Wir hätten, also ich habe viel durch meine Arbeit viel gelernt über das, was eigentlich uns Menschen so im Kern ausmacht und was unsere Urbedürfnisse sind. Und habe ich übrigens jetzt in meinem neuen Buchtitel. Darf ich dir den zeigen?
Natürlich, auf jeden Fall. Ich bin ganz gespannt. sehr gerne.
Genau, das ist jetzt das Buch, das ich jetzt dieses Monat noch veröffentlichen möchte, also als gebundenes Buch herausbringen wollte. Weil das ist für mich so die Quintessenz von unserem Menschsein. Ich will, also ich und will, für meine Basiskategorien, für die eigene Identität. Ich will leben. Ja, ich will wirklich leben. Ja. Es gibt ja auch, gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich suizidal war.
Ja.
Aufgrund dessen, dass ich eben nicht gewollt war. Mhm. Dann denkst du dann, ja, okay, wenn du eh nicht gewollt bist, wäre besser, wenn du tot bist. Mhm. Also ich will leben, ne, so vorbehaltlos, ohne Zweifel, ohne irgendwie sich schuldig fühlen oder sonst was, sich schämen für das, was es eigentlich gibt. Ja. Also ich will leben und das andere lieben. Lieben heißt auch eben, ich kann das. Also jeder von uns hat ein ungeheuer großes Liebespotenzial in sich. Mhm. Auch das hatte ich jetzt so nicht gedacht, bevor ich jetzt diese vielen therapeutischen Begleitungen gemacht hätte, dass eigentlich alle Menschen von Anfang an, also nach ihrer Entstehung, so, haben sie ein riesen Liebespotenzial, weil sie eben ihre Mama lieben. Mhm. Ja, lieben. Jedes Kind ist darauf vorbereitet, mit seiner Mama zu lieben. Also war es ein Urliebesinstinkt, kann man sagen. Und dann das andere, ich will geliebt werden. Ja, klar, ich will auch geliebt werden. Ich will auch, dass ich gesehen werde, dass ich liebevoll angefasst werde, dass ich gestreichelt werde, dass ich eben liebevoll, nicht nur, dass man mir irgendwie eine Flasche reinstopft, sondern dass es mit Liebe passiert, dass ich Nahrung bekomme und so, gewickelt werde. Das kann man ja auch so oder so machen.
Ja.
Alles kann man mit Liebe machen oder alles kann man lieblos machen.
Ich sehe schon unten ein Plädoyer für wahre Lebensfreude und menschliche Verbundenheit in Freiheit. Das hört sich super an.
Ja, genau. Das ist für mich die Essenz.
Total.
Und das ist für mich auch die Essenz, nach der ich dann therapeutische Begleitung mache. Ich denke immer dran, jeder Mensch hat es in sich, als seine Urbedürfnisse. Und dann hat er halt die Erfahrung gemacht, dass er eben nicht geliebt wird, dass er abgelehnt wird, dass ihm Gewalt angetan wird, dass er eben in seiner Lebensfolge runtergedämmt wird, dass diese transgenerationalen Traumata, die du auch kennst von deiner Familie her, dass die dann aufscheinen und die Erwachsenen sind so versteinert, die Eltern, die Großeltern sind in ihrem Trauma versteinert und funktionieren halt irgendwie und haben sich irgendwelche Moral zurechtgelegt, mit der sie so recht und schlecht durchs Leben kommen. Und dadurch wirst du halt als Kind dann irgendwann auch so. Ja. Du machst es dann mit, machst es nach, hast auch gar keine Chance, weil du in so einem Kontext aufwachst, wächst, ja. Und solange du nicht dann eben auch in einem therapeutischen Kontext lernst, das geht auch anders, es gibt eine Alternative, dann machst du das halt weiter und gibst es dann an deine Kinder wieder weiter. Mhm. Ja, und von daher weiß ich mittlerweile, hinter jedem, der Probleme hat, und seien sie noch so gravierend, ja, steckt diese Essenz, steckt dieser heile Kern oder steckt das dahinter, was ich als gesunde Identität eines Menschen bezeichne, das steckt dahinter. Und von daher geht es darum, dass du wieder Anschluss findest daran. Ja. Mhm. Weil vieles in der Therapie, habe ich dann auch natürlich im Laufe der Jahre jetzt gelernt, besteht darin, dass du aus deinen Überlebensstrategien permanent alles problematisch siehst. Permanent ist ja alles problematisch. Permanent geht's nicht auf. Also die kriegst es nicht mehr zusammen. Es ist wie so, du hast mal was zerrissen, ist zerrissen in dir, ne? Und du kriegst das, die passt nicht zusammen, ne? Und das heißt natürlich dann, ja, man dann versucht es verkrampft und dann kommen irgendwelche Therapeuten oder irgendwelche Ratgeber, die geben dann irgendeinen Tipp, dann eine zusätzliche Ebene einzubauen von Überlebensstrategien. Das hält dann wieder eine gewisse Zeit, aber dann bricht's doch wieder auf. Also wie man so Pflaster, die man drüber klebt. Aber das wächst nicht zusammen und so, die Wunde heilt nicht und eitert aber immer mehr und so. Und da geht es ja darum, in der Traumatherapie geht es letztendlich darum, dass du das weißt, wie das geht. Also wie geht das, was da zerbrochen ist? Die zerbrochene Psyche, wie heilt die wieder? Wie wird der wirklich ganz, ja? Und nicht geschummelt, also nicht auch die eine rosa-rote Brille noch eine zweite drüber zu setzen, sondern Schummeln geht nicht. Also es geht in unsere Psyche, lässt sich nicht beschummeln oder nicht auf Dauer beschummeln. Ne?
Absolut. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass die Psyche ausgelegt ist auf Wahrheit und sie strebt auch immer nach Wahrheit. Und es ist ja dann, wenn wir uns selbst was vormachen, der Welt im Außen etwas vormachen, irgendwann fliegt es immer auf. Irgendwann platzt die Bombe und meistens dann immer in Momenten, wo es vielleicht nicht so passend ist und derjenige, der es vielleicht sogar abkriegt, gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt nochmal in das Gesellschaftliche gehen, im Endeffekt hat ja wahrscheinlich dann, oder gibt es da Zahlen, wie viele Menschen an Trauma leiden? Also wenn wir jetzt hier so im Westen mal sind oder im deutschsprachigen Raum.
Mhm. Naja, sag mal, jetzt kommt dann darauf an, wie du es definierst und welche Kategorie du anlegst. Ne? Und dann sind natürlich die konservativsten Schätzungen, wären 1, 2, 5%, ne? Wo man dann nur die ganz...
Echt nur?
Ja, wenn man dann nur die ganz schweren Sachen macht. Okay. Aber wenn du das dir anschaust, so genau anschaust, wie ich das ja mitbekomme, wie das vorgeburtlich, was da nicht, also das gibt ja bislang keine Statistik, die wirklich sagen, dir sagen würde, wie viele vorgeburtliche Traumata es gibt. Ne? Das ist einfach als Konzept nicht da.
Ja.
Aber wenn du dann überlegst, wie viele Kinder sind wirklich gewollt, dann kommst du eigentlich auf eine Zahl von maximal 50%, wo es jetzt nicht die Mutter einfach schwanger wird und Probleme kriegt und okay, jetzt will ich ja, was mache ich jetzt, soll ich jetzt und so. Also wenn du schon allein diese Anfangssituation betrachtest, das heißt, die Hälfte der Leute ist ja schon irgendwie. Ja. Und dann guck dir an, was heutzutage, wie viele durch die Pränataldiagnostik da schon auch Schaden angerichtet wird teilweise, wo dann Kinder erstmal begutachtet werden, ja, sind die jetzt lebenswert oder nicht. Ja. Da hat mir eine Kollegin neulich eine interessante Geschichte erzählt, mit dem Mädchen, mit dem sie arbeitet, ein 8-Jähriges, die da die ganze Zeit stock und steif gehabt ist, sie ist behindert. Dann sagen wir, nee, du bist nicht behindert. Nein, doch, sie ist behindert, ich muss jetzt in eine besondere Schule für Behinderte. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich mal die Eltern gehabt, so sag mal, gibt es bei euch in der Familie, mehrgenerational, transgenerational, vielleicht auch das Thema Behinderung und so. Und dann haben die gesagt, ja, das war schon so, als die Mutter schwanger war mit dem Mädchen, ne, hat sie eine Pränataldiagnostik gemacht und hieß es schwerstbehindert. Das Kind wäre schwerstbehindert, mehrfach schwerstbehindert. Und dann müsste jetzt überlegen, ob sie jetzt weiter die Schwangerschaft haben will oder nicht. Ja. Das heißt, es war eine Phase, wo die Mutter mit diesem Thema dann völlig überfordert war. Ja. Soll sie das Kind jetzt weiter haben oder nicht? Und dann kam irgendwo der Befund, Fehldiagnose ist ganz anders. Dann haben die sogar noch gefeiert. Ja. Die haben sogar noch eine Feier, dass diese Diagnose nicht stimmt, noch in der Schwangerschaft. Trotzdem, das Kind hat es mitgekriegt. Das Kind hat es offenbar mitgekriegt. Ich bin behindert.
Ja.
Mir stimmt das nicht.
Ja.
Ja, also das muss man, und da sind wir ja meilenweit, muss man sagen, gesellschaftlich leider immer noch meilenweit davon entfernt, dass wir Kinder, die im Bauch der Mutter sind, so insofern ernst nehmen, dass wir sagen, die haben eine Psyche. Mhm. Die kriegen das mit, was da im Außen passiert. Die kriegen mit, was bei der Mama passiert. Die kriegen die ganzen Streitereien, die zwischen Mama und Papa passieren. Die kriegen mit, wenn die Großeltern schimpfen, was jetzt bist du schwanger geworden, was soll das und so. Das Kind kriegt alles mit. Und das Kind kriegt zum Beispiel auch damit, wenn es dann heißt, ja, verdammt, jetzt haben wir jetzt die Diagnostik und so, und was machen wir jetzt? Kriegt das Kind mit.
Ja.
Und das andere sind ja auch dann unsere Geburtsprozesse, wenn du dir anschaust. Wir haben ja Kaiserschnittraten von über 30% in Deutschland. Ja? Mhm. Und dann noch die Zangengeburt, die Saugglockengeburt, all diese Geburtskomplikationen, wo es Geburtsstillstände gibt, wo das Kind 10, 11 Stunden im Geburtskanal hängen bleibt und so, sind alles Traumasituationen.
Absolut.
Ja? Ja. Also das heißt, wir haben ja heute schon, wenn man jetzt allein diese konservative Schätzung, 50% von Geburtskomplikationen, wo die Frauen unter der Geburt Gewalt erleiden und damit auch traumatisiert sind, ne? Wo das einfach ein Trauma, Geburt, das ist schon wieder 50% der Menschen, die traumatisiert, frühes Trauma erleiden. Der nächste Schritt ist dann diese frühe Fremdbetreuung. Also dieses überhaupt nicht sensibel dafür zu sein, dass ein Kind unter einem Jahr das nicht aushält, von seiner Mama getrennt zu sein. Das braucht die Mama, die Mama muss da sein. Ja? Ja. Also da schon wieder. Ja? Und in der, auch jetzt durch diese Wiedervereinigung haben wir das ja auch schon ein Stück weit mitgekriegt, dass es in der ehemaligen DDR diese Wochenkrippen gab. Ja?
Mhm.
Also ja. Immer wenn ich jetzt auch, ich habe jetzt auch Kontakte immer wieder so Leuten, die aus den ehemaligen Bundesländern, aus diesen neuen Bundesländern, ehemaligen DDR, und frage sie immer, wann bist du geboren? Noch vor der Mauer? Ja, warst du in der, ja, früh in der Kindergruppe. Hm. Und das ist denen auch nie bewusst. Das ist denen überhaupt nicht bewusst, was das mit ihnen gemacht hat.
Ja, also ich habe im Umfeld allein, ich glaube, so viele Frauen, die im Krankenhaus ihr Kind bekommen haben und wo es Komplikationen gab und wo das Kind direkt von der Mutter weggenommen wurde und dann eine Woche weg war. Also ich habe eine Freundin, das ist jetzt schon viele Jahre her, aber also die hat eine ganz traumatische Geburt gehabt. Das Kind wurde direkt weggezogen und war eine Woche einfach in diesem Brutkasten drin, ohne eben diese mütterliche Wärme, körperliche Wärme. Und das war ein Jahr lang ein Schreikind hoch 10. Aber Gott sei Dank, meine Freundin war zu dem Zeitpunkt so bewusst, dass sie ihn die ganze Zeit an sich hatte. Also sie konnte überhaupt gar nicht weggehen. Aber diese Schreie waren heftig. Und dadurch, dass sie sich so sehr um ihn gekümmert hat, ein Jahr lang, ist der Liebste und Tollste, also Liebste nicht, dass er, ne? Also ich gefühlt hat er jetzt nicht so den Schaden genommen, den er bekommen hätte, wenn das so weitergelaufen wäre.
Genau. Es wird meistens wieder nichts gemacht, ne?
Ja, genau.
Neulich auch, da war eben auch, da haben Leute bei mir, die eben auch ein Interview gemacht haben, das haben wir aufgenommen, war auch eine Frau dabei, die hat mir ja auch die erzählt, ihr Kind ist 3 Jahre alt und auch mit Kaiserschnitt und dem Ganzen. Und dann sage ich, ja, du beobachte ihn mal, macht ja so Höhlenspiele. Er sagt, ja, so Höhlenspiele, versteckt sich immer so. Sag ich dann, greif's auf, der reinszeniert immer wieder seine Geburtssituation. Mhm. Dann hat sie gesagt, der hat sich neulich mal geschnitten, so Finger, so ja. Kaiserschnitt, also die Kinder, diese Schneiden, die Gefahr, die Bedrohung, aber über ihnen wird da diese dünne Ding durchgeschnitten und so. Also das kriegen die Kinder alles mit, ja. Und von daher, eben, da, wenn du das alleine das zusammenzählst, was da vorgeburtlich durch die Geburtsprozesse, durch die frühe Fremdbetreuung, sagen wir massenhaft die immer entstehende Generation traumatisiert wird und wo ich auch ich beobachte das ja auch, wenn ich was mitbekomme von Geburt ist ein Kind geboren, gucke ich immer und sage, was, und da kannst du wirklich froh sein, wenn das nicht dramatisch war. Also wenn die Berichte über die Geburt und was im Krankenhaus passiert, nicht dramatisch ist. Und da ist überhaupt kein Bewusstsein, kein gesellschaftliches Bewusstsein da, ne? Und deswegen wird auch das Thema Trauma unterschätzt, völlig unterschätzt, wird nicht ernst genommen. Und im Gegenteil ist es ja so, nicht, dass die Menschen, die traumatisiert sind und eben Angst haben, mit ihrem, die entfernen sich ja noch weiter davon. Ne? Wir haben ja diesen Mechanismus, dass gerade je schwerer du traumatisiert bist, umso weniger willst du von Trauma wissen. Ja. Umso mehr ist es für dich ja notwendig, dass du irgendwie überlebst. Ja? Und so absolut. Haben wir eine Gesellschaft. Das ist ja ein Buchtitel von meinen mehreren Büchern, die ich geschrieben habe. Das heißt, wir bin nicht in einer traumatisierten Gesellschaft.
Ja. Was müsste sich gesellschaftlich verändern?
2 Dinge. Erstens die menschliche Psyche verstehen. Mhm. Also, dass ich verstehe, dass wir eine Psyche haben. Also dieses, was gerade auch in der Medizin, das ist die Medizin, die wir haben, das sehen wir jetzt auch wieder mit dem Virus. Da denkt keiner an die Psyche. Denkt man nur irgendein Virus und der könnte es so, ja, den Körper krank machen. Da denkt keiner an die Psyche, ja. Mhm. Die Bedeutung der Psyche.
Ja.
Und also das erste Mal, dass in Klarheit besteht, wir Menschen haben eine Psyche. Wie entwickelt es sich? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten entwickelt sich eine menschliche Psyche? Wodurch kann eine menschliche Psyche traumatisiert werden? Das müsste Grundlagenwissen sein von jedem von uns. Ja.
Ja.
Das ist das, was ich ja mache, jetzt auch ein Gespräch mit dir, in meinen Büchern, in meinen Seminaren, was auch, wo auch immer. Immer geht es bei mir auch darum, den Menschen zu vermitteln, schau mal her, das, was du in dir hast, können wir Psyche nennen, dein Innenleben, und das funktioniert so. Und das entwickelt sich so. Und das kann eben auch gespalten werden. Und dann hast du die und die Dynamiken in dir. Und das ist auch in meinem neuen Buch wieder. Versuche ich das so klar zu machen. Das ist der erste Punkt. Weil wenn du das dann verstanden hast, was die Psyche ist, dann siehst du auch, dass die Psyche, und zwar eine gesunde Psyche, die Grundlage ist für ein glückliches Leben.
Ja.
Du kannst noch so viel Geld haben, du kannst noch so viel beruflichen Erfolg haben, du kannst sagen, ja, ich habe eine tolle Familie, ich habe ein Haus, aber wenn deine Psyche gestört ist, wenn die traumatisiert ist, kannst du es nicht wirklich genießen, sondern du wirst immer auch Dinge machen, die das, was du schon geschaffen hast, wieder kaputt machen. Aber wo du dir selber, was du erschaffen hast, weil wir ja auch jetzt sehen, gesellschaftlich, ja, eine Gesellschaft, die einen gewissen Reichtum schon erarbeitet hat, macht durch diese Pandemie sich selber kaputt. Das kann ich nur erklären. Man kann es immer erklären, ja, da gibt es irgendwie politische Pläne oder sonst was. Aber warum haben die Menschen solche politischen Pläne, ja? Weil sie traumatisiert sind. Kein Mensch, kein Politiker, der gesund ist in seinen Gesundstrukturen, schafft irgendetwas, was andere Menschen traumatisiert, was Wert zerstört, wo gewachsene Strukturen, die gesund sind, kaputt gemacht werden. Das wirst du nicht machen. Nur wenn du traumatisiert bist, machst du solche Dinge, weil du im Grunde dein eigenes Trauma permanent reinszenieren musst.
Da also sagst du auch was ganz Wichtiges, ja, genau das mit den Politikern, ne? Also gerade Menschen, die sehr stark in diesen Machtstrukturen sind, würdest du sagen, dass sie in vielen Fällen eben auch nicht traumatisierte Themen mittragen und es übertragen?
Naja, es gibt ja einen Kollegen, den Sven Fuchs, das ist so ein Kommunikationswissenschaftler aus Köln, der hat so eine eigene Website, wo er dann die Lebensverläufe von berühmten Menschen, immer auch Politikern, so untersucht und da kannst du es nachlesen. Die sind alle traumatisiert, haben alle schwierige Kindheiten gehabt, Alkoholiker als Vater und depressive Mütter und Gewalt erlebt und alles. Das ist, deswegen, ich mache jetzt im Moment auch ein Format, das heißt, was will ich politisch? Weil ich bin auch in die Basispartei angetreten und aufgrund der jetzigen Umstände denke ich mir, man muss eine andere Herangehensweise an politische Themen. Und da ist es eben so, dass ich dann auch den Leuten, die jetzt in dieser Basispartei arbeiten, mitarbeiten, sage, was ist dein politisches Programm? Formuliert es zum Anliegen, mach mal 3 Keywords, 3 Schlüsselworte, dann schau dir das an. Und dann sieht man ganz deutlich, ne, wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, das ist natürlich auch das politische Programm aus dem eigenen Trauma heraus. Entsteht, dass es Überlebensstrategien sind in dem politischen Programm. Und das würde ich mir zum Beispiel wünschen, ja, so zum Beispiel jetzt auch, dass die Parteitage von dieser Partei, ja, dann so gestaltet werden würden, die Leute, die zur Wahl stehen, ja, die sagen, was ist mein politisches Programm, und macht auf öffentlicher Bühne, macht man so eine Selbstbegegnung, damit dieser Mensch zu sich findet, damit der wirklich auch ein politisches Programm vertritt, wo man sagen kann, das dient dem allgemeinen Interesse und es kommt aus seinen gesunden Anteilen heraus. Toll. Und das wäre, wenn man es mal verlängert, ja, in auch allgemein hat, müsste jeder, der Führungsverantwortung hat in der Gesellschaft, und das sind für mich die Eltern, die Lehrer, die Chefs, Vorgesetzten, die Politiker, auch Experten, so, die müssten für sich eben diese Selbstbegegnung machen. Und wenn sie sich zum Beispiel für einen Job bewerben, will es, dann machen sie erstmal, sagen sie, okay, was ist mein Ziel? Was ist mein Anliegen, das ich hätte jetzt in dieser Organisation und für das? Und dann überprüft man das mit der Selbstbegegnung und findet heraus, nicht um die Menschen jetzt zu blamieren, über Gottes Willen, nein, sondern den Menschen zu helfen, dass sie ein vernünftiges, also ein Programm haben, das aus ihren gesunden Anteilen kommt und nicht aus ihren Überlebensstrategien herauskommt. Absolut. Dann hätten wir einfach, jetzt wird ja immer, wie überprüft man das? Die Leute schreiben irgendwas auf die Plakate, Wahlplakate und ja, für Gerechtigkeit oder gegen dies und jenes. Was soll das, ja? Aber man müsste es überprüfen. Ne? Jeder müsste für sich einstehen. Wenn ich sage, ich habe ein politisches Ziel oder ich habe für ein Unternehmen, habe ich das und das Ziel. Überprüft es, was kann man mit meiner Methode machen. Und dann kann man sehen, ob dieser Mensch eben ein Segen für diejenigen ist, für die er Verantwortung nimmt, oder ob der einen Schaden anrichten wird. Ja. Weil wenn du alles, was du aus deinen Überlebensstrategien machst, ist etwas, was dir selbst schadet und was anderen schadet. Man kann es zwar dann immer hinkaufen, ja, das ist für die Menschheit und für die Gesundheit und für den Frieden und für Wachstum und Wohlstand. Guck dir es an, ja. Ja. Wenn es eine Überlebensstrategie in dir ist, dann ist es weder gut für dich selber noch gut für die anderen. Ne?
Absolut.
Und deswegen, mache ich jetzt übrigens auch für die Umweltthemen. Ich habe das jetzt auch so Fridays for Future. Ich werde es in Zukunft Mondays for Future, weil ich einmal im Monat werde ich das anbieten, dass Leute, die umweltbezogene Themen haben, dass die dann jetzt das sagen, wir haben es jetzt einmal gemacht, letzten Donnerstag war es das. Da hat eine gesagt, ich Welt retten.
Super. Welt retten. Ja. Tolle Idee.
Dann kam halt raus, was das mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat.
Ja.
Und warum das so nicht funktioniert. Umwelt retten. Also, habe ich also, was ich da, das war jetzt die erste Veranstaltung, die ich gemacht habe, was ich da jetzt gelernt habe, ist übrigens auch, weil man fragt sich aber so ein komischer Begriff wie Umwelt, warum der so populär ist. Ja? Weil Welt ist ja schon so ein allgemeiner Begriff. Und dann Umwelt, was ist jetzt das eigentlich für ein komischer Begriff? Ja? Weil im Grunde kannst du ja sagen, ja, Umwelt, um was herum ist das eine Welt? Und ist ja auch so ein allgemein Begriff, Welt. Die Philosophen sagen ja bei sowas, so erkenntnistheoretisch sagen wir, alles ist nichts. Wenn du einen Allbegriff hast, der sagt dir nichts aus.
Ja.
Aber jetzt habe ich es verstanden, warum Umwelt so populär ist und was es bedeutet. Es gibt nämlich die Situation, wo alles um dich herum die Welt ist, nämlich wenn du im Bauch der Mutter bist. Im Bauch deiner Mama ist alles um dich herum Umwelt, ist alles lebensrelevant für dich. Die Sauerstoffversorgung, ob das Fruchtwasser sauber ist, was du an sauberem Essen oder vergiftetem Essen kriegst, was von außen reinkommt. All das ist deine Umwelt. Und die muss stimmen. Für dich muss die einfach so sein, dass du da gut leben kannst und auch der Lärm, der von außen kommt, all das ist. Für das Kind ist die Mama die Umwelt. Ja. Und deswegen ist natürlich es auch, kann man sagen, deswegen kann man so leicht auch eine Katastrophenerfahrung machen, weil alles, was die Mama bedroht, bedroht auch dein Leben. Also es ist auch das, was dich dann bedroht. Also wenn die Umwelt gefährdet ist, bist du auch gefährdet. Mhm. Und deswegen leuchtet es vielen Menschen ein, dass das so ist. Ja. Mhm. Obwohl, wenn du aus dem Bauch der Mama bist, dann ist ja Umwelt, das ist dann die Ameise genauso wie irgendwie das Schnitzel, das ist, oder das Auto, das vorbeifährt. Ja. Das ist ja, das splittet ja sofort auf, weil da gibt es dann keine Einheit mehr. Der eine findet es wichtiger, die Energie, wie kriegen wir die Energie sauber, der andere findet wieder das Wasser wichtig, der dritte findet die Luft wichtig, der vierte das Essen und so weiter. Das splittet sich ja dann als Thema völlig auf, ja. Mhm. Aber was die Menschen wieder vereinigt an dem Thema, ist dann die Katastrophenvorstellung.
Mhm.
Ja, dann lassen sie sich irgendwie aus ihrer frühen Erfahrung heraus, war ja auch bei der Frau, mit der ich gearbeitet habe, ist da so eine tiefsitzende Angst, ja. Mhm. Deswegen können da Leute herkommen, die können dir dann sagen, es gibt eine Umweltkatastrophe. Wir werden jetzt alle einen Hitzetod sterben. Ja? CO2. Der wird sich erwärmen. Und die Leute fragen dann nicht mehr nach, stimmt das so ganz? Und wo gibt es denn da wirklich jetzt Daten, die so valide sind? Nein, das glaubt man sofort. Ja.
Mhm.
Und vor 20 Jahren, oder nicht nur vor längerer Zeit, in den 70er Jahren, da war es ja umgekehrt. Da wurde ja behauptet, wir sterben den Kältetod. Es kommt eine neue Eiszeit. Ja. Jetzt plötzlich kommt eine neue Hitzezeit und so. Also das heißt, du kannst den Menschen dann, was ja auch wieder mit der Pandemie jetzt im Virus, du kannst den Menschen aufgrund ihrer frühen Ängste, ihrer frühen Existenzängste, kannst du die auf eine Schiene setzen und sie manipulieren.
Mhm.
Also wo auch dann das Umweltthema mit, wir gehen jetzt alle zugrunde und wir dürfen kein CO2 mehr verbrauchen und so weiter, das wird ja auch schon wieder manipulativ verwendet, wo wir dann Parteien so Katastrophenszenarien an die Wand malen und alle laufen ihnen blind hinterher und denken gar nicht mehr drüber nach, weil es so eine Wahrheit gibt, die jeder erstmal und viele eben gespürt haben, im Bauch der Mutter war es bedrohlich.
Ja, und da sagst du auch was ganz Wichtiges, das Thema Hinterfragen. Und das fehlt in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr stark. Also so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurückgehen, was es gesellschaftlich braucht für eine Veränderung. Du hattest ein Thema genannt, du hast aber zwei, du wolltest zwei nennen. Ich hatte nur einmal.
Das eine ist im Psyche, dass man weiß, was die Psyche ist. Mhm. Das zweite ist, wenn du weißt, dass die Psyche sensibel ist und vulnerabel und verletzlich ist. Vulnerabel heißt verletzlich. Dann musst du eben alles dafür tun in einer Gesellschaft, dass Menschen in ihrer Psyche nicht traumatisiert werden.
Mhm. Ja.
Also du musst alles dafür tun. Das ist Priorität Nummer eins. Mhm. Alles. Wichtig ist, alles ist total auf das hin durchleuchten, zu analysieren. Wird durch das, was wir tun, die Psyche eines Menschen traumatisiert. Und es geht dann schon los in diesem vorgeburtlichen Bereich und Geburtswerk. Und nachher, dass man alles, eine Gesellschaft, wirklich traumasensibel ist und sagt, das dürfen wir nicht machen. Weil, wenn, das ist ja das Fürchterliche, letztendlich auch, wenn die Psyche mal gespalten ist, so einfach kriegst du es nicht mehr zusammen. Ja, deswegen ist immer Prävention, das heißt immer, unsere Prävention ist mehr wert als ein Kilo Gold. Ein ganzes Kilo voll Gold. Das heißt, wenn du wenn du verhinderst, dass das Kinder so früh traumatisiert werden, dann musst du nicht später dann ein Heer von Ärzten und Sozialarbeitern und Psychologen und wen auch immer beschäftigen und Ergotherapeuten und sonst was, damit du die Kinder wieder irgendwie einigermaßen lebensfähig machst.
Mhm. Ja? Ja.
Oder wenn man schon schaut, wie viele Kinder als Hyperaktivität hyperaktiv diagnostiziert werden, dann stopft man ihnen noch irgendwie Medikamente rein und so. Also das wäre für mich die Zukunftsperspektive, also eine Aufklärung, eine solide Aufklärung über Psyche und über Psychotrauma und daraus eben die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Und da dann hätten wir aus meiner Sicht eine relativ kurze Zeit, hätten wir eine gesunde Gesellschaft wieder.
Da müssen wir dich ein paar Mal klonen.
Nein, man muss nur die Sendezeit in den Hauptsendungen sein, dann erkläre ich das schon. Das geht auch, wird auch relativ schnell gehen. Ich überlege übrigens jetzt auch, dass ich dann Leute gewinne, die jetzt diese Seminare, die wir jetzt gerade noch so im kleineren Kreis machen, jetzt letztes Mal bei dem Ding Umweltthema waren immerhin 300 Leute schon da, dass man, oder bei den politischen waren 300, beim Umwelt waren es 100, dass man einfach die Leute gewinnt und sagt, okay, seid ihr damit einverstanden, wenn wir streamen? Seid ihr jetzt einverstanden, wenn wir die Prozesse aufnehmen, die Diskussionen, die wir hinterher führen, wenn man die sozusagen auch auf die sozialen Medien stellt und so weiter? Das wird relativ schnell gehen.
Ja.
Und ich habe ja mittlerweile auch Kollegen in allen möglichen Ländern, ne? Die könnten das in verschiedenen Sprachen machen. Also, wenn man das Interesse hätte, ne, an diesem Wissen, das ging relativ schnell.
Ja, absolut.
Das wäre gar nicht so.
Absolut.
Ich habe da mittlerweile eben auch um mich herum ein Netzwerk geschaffen von Kollegen, Kolleginnen, die auch jederzeit in der Lage wären, das Wissen, das wir haben, zu vermitteln.
Total. Es braucht eben Mut, weil man zeigt sich ja da auch verletzlich, ne? Und das ist in unserer Gesellschaft ja nicht so gerne gesehen.
Aber weißt du, es ist nicht gerne gesehen, das ist eine Überlebensstrategie.
Yeah.
Und wenn man mal kapiert hat, dass Überlebensstrategien immer das Gegenteil bewirken von dem, was sie uns versprechen, dass sie uns Sicherheit versprechen, dass wir uns leichtes Leben versprechen, dass sie uns irgendwie versprechen, dass wir dann nicht blamiert werden, aber genau mit deinen Überlebensstrategien blamierst du dich permanent. Ja,
absolut.
Also muss man auch sagen. Also deswegen Scham, also Scham ist doch was auch Normales. Also Schamgefühle gehören auch dazu und genau wie Angstgefühle dazu gehören, wie Wutgefühle dazu gehören. Also es ist ja, das Interessante ist ja an der Stelle, dass die Menschen vor sich als Menschen davonlaufen und dadurch unmenschlich werden.
Ja.
Also in dem Moment, wo ich vor meinem Menschsein davonlaufe und mir nicht als Mensch begegnen will, eben mit dem, was man so erlebt als Mensch, mit dem, wie man so reagiert als Mensch, indem ich davon laufe, werde ich zum Unmenschen.
Ja.
Muss man so deutlich sagen.
Ganz tolle Beschreibung, ganz tolle Beschreibung. Ich komme zu meinen letzten Fragen. Das letzte Jahr, also wir haben jetzt ein Jahr lang, wo ganz viel Angst geschaffen wurde. Was macht das auf die Psyche, vor allen Dingen bei Kindern?
Naja, wir haben es ja schon ein Stück besprochen. Mhm. Du entstehst, du bist so verletzlich, du bist so in einer noch instabilen Situation, du bist so angewiesen, du bist so abhängig, du bist eh voller Ängste, ja, das ist dein Angstsystem, das springt ganz schnell an.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du Tiere zum Beispiel, wir haben Katzen, ja, da braucht ihr nur irgend so ein Geräusch, dann, da sind sie gerade am Essen, kommt so ein Geräusch, wir müssen ja gucken, ja, und dann erst wieder beruhigen, und dann können sie wieder weiter fest. Also wir haben, ne, das Angstsystem in einem Organismus, ist ja notwendig, ja, weil lieber einmal 10-mal zu viel davon gelaufen zu sein und erschrocken zu sein, als einmal zu wenig. Und dann bist du weg. Ja. Also von daher haben wir ja dieses sensible System und das darf man nicht noch weiter anschärfen. Das darf man einfach nicht noch weiter und auch vor allem nicht unnötig und auch nicht übertrieben anschärfen. Das ist genug und das kennt man ja auch aus dieser epigenetischen Forschung, das ist sowieso durch die vielen Generationen, die so viel Trauma erlebt haben, dieses Angstsystem sowieso so angeschärft ist, ja, das ist ganz leicht an, also die Angstsicherungen, ja, die sind so fein eingestellt, ja, also eigentlich bräuchte man eben jetzt wieder Generationen, und das wäre ja jetzt eigentlich so gewesen, wir haben jetzt zumindest in Deutschland keinen Krieg mehr, 70 Jahre ohne, und jetzt plötzlich fangen die an, einen Krieg gegen ein Virus zu machen und machen Kriegspropaganda, ja, also schärfen dieses System, das Angstsystem wieder an, statt eben es runter zu regulieren. Ja? und alles dafür zu tun, dass wieder eine Chance besteht, dass die Menschen aus diesem Angstsystem rauskommen. Machen sie genau das Gegenteil. Tun sie jetzt gerade den Kindern auch, die das überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich los ist. Ja, wo es auch gar keinen Grund gibt, die Kinder so zu drangsalieren mit Masken und den Nasenbohrer-Geschichten und so. Also das ist furchtbar. Ja, und es zeigt einfach, dass diejenigen, die jetzt sowas veranlassen und sowas machen, dass die einfach von der menschlichen Psyche 0,0 Ahnung haben, beziehungsweise eben auch vielleicht auch keine Ahnung haben wollen, ja, weil es für sie selber bedrohlich wäre, wenn sie sich mal mit sich selber auseinandersetzen wollen. Lieber sind sie dann mathematisch, mit mathematischen Modellen und so und Inzidenz so und komm mal noch was, also mit lauter so Kopfgeschichten da unterwegs, um sich abzulenken, wahrscheinlich auch vor ihrer eigenen Wahrheit, laufen die also auch vor sich selbst davon und dann schaffen sie eben leider wieder etwas, was unmenschlich ist. Und, ich habe das ja auch genannt, ich habe ein Buch, das habe ich jetzt nicht in Deutsch geschrieben, ich habe es in Englisch veröffentlicht, The Pandemic of Inhumanity. Was gerade passiert ist, dadurch, dass man eben Menschen in diese Angst setzt, die dann in die Spaltung treibt, treibst du Menschen in die Inhumanität, machst aus Menschen etwas Inhumanes.
Ja. Umso wichtiger ist deine Arbeit. Absolut. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir damit wünschen, was du möchtest, was würdest du dir für die Welt wünschen?
Was ich dir schon gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass mein Wissen, das ich habe über die menschliche Psyche, dass das Verbreitung findet, dass das auch diskutiert wird. Natürlich, ich will jetzt da nicht auftreten und sagen, ich bin nur der Einzige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich würde auch gerne dann mit Kollegen, Kolleginnen diskutieren, Menschen mich ernsthaft auseinandersetzen, auch die Arbeit auf den Prüfstand stellen, all das. Also da scheue ich keine Diskussion, dass das eben in die Diskussion kommt. Und einfach die Menschen zurück in ins Mitgefühl kommen. Also zurück in dieses, ich will leben, lieben und geliebt werden. Dass man weiß, das ist die Grundlage. Alles andere, schauen wir dann, was wir sonst alles dann daraus machen. Ja. Aber die Grundbedürfnisse unseres Menschen, dass die im Vordergrund stehen und dass das Zusammenleben auf diese Grundbedürfnisse aufgebaut wird. Das würde ich mir wünschen.
Das ist ein wunderschöner Abschluss. Lieber Franz Ruppert, ich danke dir sehr, dass ich dir Löcher in den Bauch fragen durfte und dass du so wundervoll geantwortet hast. Und ja, ich glaube, manche Fragen sind ja wahrscheinlich für dich auch so, oh Gott, die habe ich schon 10.000 Mal beantwortet. Und trotzdem ist es dann doch immer wieder neu. Und das ist ja auch, jeder erklärt es anders, jeder beschreibt es anders. Und du machst deine Arbeit einfach ganz toll. Deswegen, ich bin großer Fan von dir. Abschließend Frage, wenn ich gerne bei dir eine Ausbildung machen möchte und bin jetzt zum Beispiel, also natürlich, es gibt Heilpraktiker für Psychotherapie, Heilpraktiker und so weiter. Wer hat denn eine Möglichkeit, bei dir eine Ausbildung überhaupt zu machen? Wem rätst du das und ja, was bietest du an?
Jedem. Also jeder, der sich für sich, jeder, der sich als Mensch interessiert, jeder, der als Mensch für sich weitermachen will. Also ich habe schon natürlich früher mal angefangen, habe gesagt, ja, du machst ja die Ausbildung nur für Ärzte oder Psychotherapeuten und so weiter. Habe ich gemerkt, nee, das ist Unsinn. Ja. Es geht darum, es sind eben Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gekommen, mit allen Vorbildungen sind zu mir gekommen. Und das Wichtigste ist ja immer, dass dieser Mensch Interesse hat, dass er selber weiterkommt. Ja. Weil das ist das Allerwichtigste. Weil was hilft dir ein Studium, was hilft dir deine exzellente Fortbildung und Weiterbildung, die du gemacht hast, wenn das nicht dazu gekommen ist, dass du dich selber erkennst dabei. Also das ist die Grundvoraussetzung. Und deswegen habe ich ja so Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, letztendlich junge und alte auch, Männer, Frauen. Und ich gucke halt immer so, wer sich so bewirbt und so. Und dann mache mit Wartelistenprinzip. Und nachdem ja mittlerweile die ewig lang sind und ich jeden Tag kriege ich Anfragen nach Weiterbildung, habe ich beschlossen, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, die ich schon wieder weitergebildet habe, dass ich denen national wie international eine Lizenz erteile, dass sie im Namen quasi der IOPT eine Weiterbildung machen können. Das sind 8 Module, die man dann im Laufe eines Jahres macht. Die sind, also da geht's so, das erste Modul ist die menschliche Psyche, was ist das? Das zweite ist dann Psycho und Psychotrauma. Dann geht's um das Thema Identität und Identitätstrauma, dann geht es um Liebe und Liebestrauma, Sexualität und sexuelles Trauma, Gesundheit und Krankheit, frühes Trauma und noch die Methode. Also es sind so Basics, Basics. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die eben dieses Programm erstmal durchlaufen haben, eben auch selber an sich arbeiten, dass die dann schon wissen, wie sie das einsetzen. Ja. Und für mich ist die IOPT eben auch an kein, nicht begrenzt auf Therapie im klassischen Sinne, ja, sondern ist für mich eher eine Lebens- und Liebesschule, sage ich mal, die du überall anwenden kannst, die du als Lehrer anwenden kannst, die du als Supervision anwenden kannst, die als Heilpraktiker anwenden kannst, als Coach anwenden kannst, als Arzt, als Richter. Eigentlich kannst du es überall anwenden, mhm, weil das so Grundwissen ist. Ja. Also wenn du zum Beispiel als Richter arbeitest, ja, und du verstehst, dass der Mensch vor dir, den du hast, der ist vielleicht juristisch, wird dir als die Person, der Angeklagte, aber innerlich ist der ja nicht eine Person, ja. Mhm. Da kannst du ja ganz anders mit ihm umgehen. Da kannst du ja auch zum Beispiel ganz anders erkennen, wenn der in seinen Überlebensstrategien ist. Aber du musst den ja in seinen gesunden Anteil. Ja, ich habe da neulich mal, bin ich mit meinen Studenten, bin ich da ins Gericht gegangen, haben so eine Gerichtsverhandlung angeschaut, wo einer verurteilt wurde wegen Drogenkonsum und so weiter und Drogenbesitz. Ja, das war ja klar. Der Richter erreicht den nicht. Der andere, der fühlt sich dann zu Unrecht irgendwie, weil er in seiner Überlebensstrategien ist. Lügt er natürlich, rechtfertigt sich sehr. Ja, der war schon zum 10. Mal war der da. Ja, und es wird sich nichts ändern. Auch beim 11. Mal verurteilen wird sich da gar nichts ändern. Ja. Es wird immer nur so, so ein Ritual abgespult. Das heißt, da muss ich mir als Richter doch auch die Frage stellen, erreiche ich was in meinem Job? Bewirke ich da was? Und da garantiere ich jedem Richter, der meine Weiterbildung machen würde, dass der wesentlich erfolgreicher wird in seiner Arbeit. Nur als Beispiel jetzt.
Ja, ja, großartiges Beispiel. Sehr, sehr gut. Ja, wow. Vielen, vielen Dank. Ich lasse mich auf die Warteliste setzen. Okay. Also vielen, vielen Dank für all die tollen Informationen. Und ich werde all deine Kontaktdaten, Bücher und so weiter in die Shownotes verlinken. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir sehr, Nadine, für diese Unterstützung. Und ja, bis bei nächster Gelegenheit.
War das ein schöner Austausch mit dem Trauma-Experten Franz Ruppert, und ich strahle von einem Ohr zum anderen, denn ich selbst konnte viel mitnehmen und ich höre ja meine Podcasts immer selbst an und ich freue mich jetzt schon, diesen nochmal ganz durchzuhören. Und ja, ich werde natürlich alles von dem Franz hier verlinken in den Shownotes, zu seinen Büchern, zu seiner Website und so weiter und so fort. Und zu den Retreats natürlich auch. Und ja, teil uns gerne deine Erkenntnisse bei mir auf Social Media, in Instagram auf Nadine_Gerhard. Und lass uns wissen, was du mitnehmen konntest. Und ich wünsche dir sehr, dass du einiges Licht ins Dunkel bringen konntest. Und hab eine großartige Woche. Trag dich auf Händen. Bis ganz bald, deine Nadine.